Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.
Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin-Kulturpodcast. Ich bin Marc Lipuna. Ja, und wie jeden Sonntag gibt es eine neue Folge. Heute ist es schon die 55. 55 Wochen am Stück, jeden Sonntag eine neue Folge. Das ist der Kulturfritzen-Podcast und ich habe mir heute wieder einen sehr interessanten Gast eingeladen, auf den ich mich schon freue. Wir haben schon ganz lange vor, miteinander zu sprechen. Jetzt hat das endlich geklappt. Ich kenne auch dich aus der Wabe. Jetzt mache ich es ein bisschen spannend. Wir hätten eigentlich, ja, heute vor einem Jahr das nächste Konzert zusammen veranstaltet. Das ist nun Corona-bedingt ausgefallen. Nun machen wir ein Jahr später diesen Podcast und hoffentlich bist du auch bald wieder mal auf unserer Bühne zu sehen. Ich begrüße Carsten Troelke. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo. Ja, genau vor einem Jahr wären wir zusammen gewesen mit dem Konzert in der Wabe, mache ich ja immer gemeinsam mit Bettina Wegner, die ja ansonsten lang schon her ihre Abschiedstournee gegeben hat. Aber mit mir gibt es eben vor allem eigentlich fast nur noch in der Wabe Konzerte und nun gibt es die seit einem Jahr nicht mehr. Ist für alle Beteiligten ein bisschen sehr schmerzlich.
Ja.
Und ich weiß noch, der letzte Abschied irgendwann in der Wabe war: Wir haben eine Verabredung am Herrentag, aber ohne Zipfelmütze, Nachthemd, Saufen und zwei geschmückten Wagen. Ganz das Gegenteil. Ich habe mit dem Herrentag ansonsten überhaupt nichts zu tun.
Ja, das verstehe ich. Das geht mir ähnlich. Carsten, du hast eine sehr interessante Biografie und ich möchte mit dir natürlich darüber reden, auch was du so beruflich machst oder beziehungsweise...
Ich bin Sänger.
Ja, genau. Also das weiß ich natürlich. Aber vor allem... was mir bei dir so aufgefallen ist, ich habe ein bisschen so in deine Biografie reingelesen, mir so ein bisschen Überblick verschafft, was du alles schon gemacht hast und wo du herkommst. Und ich glaube tatsächlich, vielleicht irre ich mich da auch, aber ich glaube, dass dass gerade deine Familiengeschichte auch durchaus einen wichtigen Beitrag dazu geleistet hat, dass du A, die Musik machst, die du machst und B, dass du überhaupt Musik machst, oder?
Ja, davon ist es schon mal auszugehen. Wenn man bedenkt, dass, wie man heute so schön sagen würde, mein Vater Jazz-Promoter war, was in der DDR jetzt in den 50er Jahren nicht unbedingt ein gefragter Beruf war, war ja eigentlich auch Lektor beim Eulenspiegel Verlag. Mhm. Meine Oma mütterlicherseits wiederum war bei Brecht am Ensemble. Also ist nicht so, dass ich völlig unbeleckt aufgewachsen bin. Und meine Eltern haben sich später scheiden lassen und tatsächlich gab es nur wenige Punkte, wo sie einer Meinung waren. Zum Beispiel, dass Esther Ofarim schön singt und jiddische Lieder was Gutes sind, was nicht Esther Ofarim singt, sondern andere. Und dass Georg Kreisler sehr witzig ist. Mhm. Und wie durch ein Wunder ist es später im Wesentlichen das, was ich auf die Bühne bringe.
Das ist ja total interessant an deiner Biografie, dass einer deiner Schwerpunkte tatsächlich die jiddische Musik ist. Wir sind schon mittendrin, so schnell geht das. Wie ist es denn dazu tatsächlich gekommen?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Die war immer präsent, aber nicht auf einen Sockel gestellt. Das ist die jiddische Musik. Sondern das waren einfach mehr oder weniger zufällig die ersten Lieder, die ich auf Gitarre mir selber beigebracht habe. Als ich da so mit 15, 16 angefangen habe, durch meinen älteren Bruder, der auch nicht bei uns im Haushalt lebte, mir Gitarre beizubringen. Und das waren Sachen, die mich berührt haben. Warum sie mich berührt haben, keine Ahnung.
Wenn man jiddische Musik heutzutage singt, stelle ich mir zwei Fragen. Die eine ist, gibt es Anfeindungen? Weil wir haben einfach ja momentan, das muss man nicht verleugnen, ein Antisemitismusproblem in Deutschland, wo das gerne natürlich mit reinkommt, dass auch die Kultur da sehr stark vereinnahmt wird und mit in die Pflicht genommen wird und viel abbekommt. Das ist die eine Frage. Und die andere ist, wenn ich es richtig verstanden habe, sind die jüdischen Wurzeln in deiner Familie, liegen ja sehr viele Generationen zurück. Da stelle ich mir dann eben die zweite Frage, inwiefern es auch da vielleicht von der jüdischen Seite Vorbehalte gibt, dass man diese Lieder singt.
Also im Laufe der Jahre, jetzt bin ich ja auch schon älter, habe ich mehrere Phasen miterlebt, wie auch die Rezeption von jüdischen Liedern gelaufen ist. Und da gab es, wo ich anfing in den 1980er Jahren, einen allgemeinen Konsens, ja, das ist ja interessant. So ab Mitte der 80er überwogen die Fragen, du singst so eine Lieder, bist du denn auch Jude? Mhm. Das hat sich gehalten bis heute. Dann kam dieser sogenannte Klezmer-Boom, auf einmal gab es in jedem Dorf eine Klezmergruppe. Also Klezmer heißt eigentlich Musikant und dadurch, dass es stimmhaftes S ist, wird es im international mit einem Z geschrieben, Klezmer. Und dann, ja, bis heute hört man, ah, das ist Kletschmer, was sie machen und so. Damit will ich niemanden angreifen. Aber das war dann in den 1990ern der sogenannte Klezmer-Boom und die vielen Gruppen. Und da war das Interesse an der eigentlichen Kultur quasi wie verdrängt. Ich habe aber immer weiter gesungen, was ich schon als Kind kannte. Die Partisanenlieder, die Volkslieder und auch modernere jiddische Lieder und vor allem auch Schlager und sowas. Und dann ab den 2000er Jahren ist es doch wieder ja auch medial so geworden, dass Israel immer der Aggressor ist. Und egal wo man wohnt auf der Welt anscheinend, wird man dann dafür verantwortlich gemacht, was Israel jeweils tut. Und früher habe ich gesagt, das hat doch mit mir jetzt nichts zu tun. Das geht aber heutzutage nicht mehr. Und so, dass ich dann heute in Facebook eben in der jetzigen Situation schreibe, I stand with Israel forever. Was du angesprochen hast mit den jüdischen Wurzeln, du, es ist ja auch keine Blutfrage und solche Dinge. Mhm. Und so weit zurück geht's auch wieder nicht. Es gibt in meiner väterlichen Familie ja überhaupt keine Familie. Das waren nur Vater, Mutter, Kind. Die hatten glücklicherweise den Namen Sellhorn. Während schon halachisch ja der Vater meines Vaters ein Jude war, aber das nicht gelebt hat und Aria-Papiere gekauft hat. Und alle übrigen, die den Familiennamen Nathan trugen in Hamburg, sind ja ermordet worden. Und so ist das für mich immer spürbar gewesen, als ich es begriffen habe. Als Kind habe ich es nicht wirklich begriffen und habe das vermischt, diesen merkwürdigen Zustand in Deutschland zu leben, in einer Familie, die offenbar nicht Mainstream ist. Und das lag auch daran, dass nun meine mütterliche Familie ganz früh schon kommunistisch war. Nun könnte man sagen, naja, das war in der DDR ja dann doch Mainstream. Ja, es war ein bisschen anders. Die Altkommunisten kamen ja doch woanders her als die, die sich dann angepasst haben in der DDR. Und ich wuchs auf mit Geschichten von Nazi-Verfolgung meiner Urgroßeltern. Bereits 1933, vorher gab es auch schon schlimme Sachen, aber 1933 war dann die Köpenicker Blutwoche. Ich bin ja aus Köpenick. Und so habe ich als Kind schon die Orte erklärt bekommen, an denen schreckliche Dinge geschehen sind. Und auch mein Uropa, wir haben ganz kurze Generationen mütterlicherseits, alle vor 18 immer die nächsten Kinder gekriegt. Deswegen sind immer meine Urgroßeltern. Meine Oma war ja 8 bei Antritt der Nazis. Mhm. Meine Oma, also die in der Köpenicker Blutwoche ist dann der Uropa derart geschlagen worden, dass er dann sehr, sehr krank wurde und 1940 daran gestorben ist. Und als Kind konnte ich diese Art Verfolgung nicht richtig unterscheiden. Ich habe alles in einen Topf geworfen, habe nur gewusst, die Nazis sind das Schlimmste, was uns passieren konnte. Und in dem Bewusstsein bin ich aufgewachsen. Und wenn ich dann die verschiedenste Musik der Welt bei meinem Vater gehört habe und meine Mutter liebte aber auch jiddische Lieder zum Beispiel, dann waren die ersten Lieder, die ich dann auf Gitarre mir eingeübt habe, so nicht kein Molastigeist im letzten Weg, so Partisanenlieder. Mhm. Trotzdem wollte ich eigentlich nicht so ein Interpret jiddischer Lieder werden, sondern habe dann Lieder geschrieben. Die haben aber keinen interessiert. Nicht so richtig, nein. Mhm. Waren vielleicht auch nicht so gut. Nein, nein.
Aber es ist sehr spannend, dass dieses Liedgut, das jiddische Liedgut und auch das Liedgut der Sinti und Roma, wo du ja auch musikalische Verbindungen hast und auch da Lieder singst, dass das ja tatsächlich so eine tradierte Musik ist. Und wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es ja da auch so eine Art Sammlungen, wie bei uns die Volksliedsammlungen ja letztlich auch, wo es ja dann auch noch so ganz viele feine Unterschiede gibt.
Ja, wobei in der DDR war ja kaum Literatur und schon gar nicht Liedersammlung. Natürlich die eine, die doch sehr zahlreich gedruckt worden ist von Eberhard Rebling und Lin Yaldati. Mhm. Das ist die Mutter von Yalda Rebling, die du ja auch gut kennst. Und die hat ja auch noch ihr letztes Konzert 1988 in der Wabe gehabt.
Tatsächlich?
Ja, ja. Dann ist sie leider doch relativ zeitig gestorben. Später hat Eberhard Rebling immer zu mir gesagt, hör auf zu rauchen, daran ist meine Frau gestorben. Ich habe aber nicht aufgehört, sorry.
Sehr fürsorglich.
Ja, der war fürsorglich. Er ist doch sehr alt geworden. Aber ich will gar nicht über Rebling sprechen, sondern das war eines der wenigen Bücher, die man sozusagen literarisch... Ich habe die Lieder eher einzeln eingesammelt von inzwischen kommunistischen, in der DDR niedergelassenen polnischen Juden, mit denen wir befreundet waren. Und ab 1987 dann auch ganz viele von Sarah Bialas Tennenberg, die erst kürzlich von uns gegangen ist, im Alter von 93. Die war 1987 im Theater unterm Dach bei den ersten Tagen der jiddischen Kultur und war ganz aufgeregt, dass ich da so schön gesungen habe und wollte mir ganz viel beibringen. Daraus ist eine Freundschaft entstanden und ich habe dann im Laufe der Jahre, der folgenden 10 Jahre bemerkt, wie viele Lieder von denen, die sie mir vorgesungen hat, sie stammt aus Częstochowa, Polen, wie viele von den Liedern keiner mehr kennt. Und dann habe ich diese CD herausgegeben, jiddische vergessene Lieder. Aber es gibt noch sehr viel mehr, was ich von ihr habe. Und wir wollten auch immer noch eine zweite machen. Und irgendwie man soll die Dinge immer nicht so aufschieben. Das habe ich jetzt mal wieder begriffen. Weil die Menschen, die wir lieben, verschwinden ganz plötzlich und heimlich.
Und ist dann diese Bewahrung dieses, sagen wir mal, vergessene Lied Gutes, ist das schon so ein Antrieb für dich auch?
Ich bin nicht ganz sicher. Natürlich, wie so Sammler sind, ist dann immer eine Freude, etwas zu entdecken, was irgendwie berührt, also ein Lied, was sonst keiner kennt. Und dann habe ich diesen Wunsch, das irgendwie zu fixieren und festzuhalten. Aber dass ich mir jetzt einen Auftrag geben würde, nein. Ich habe 1990, bin ich ja sofort umhergereist nach Australien zum Beispiel, und also als die Mauer aufsprang. Weiß nicht, ob jetzt alle mitgekriegt haben, dass ich in Ostberlin aufgewachsen bin.
Für alle, die es nicht wissen, Köpenick ist im Osten von Berlin. Genau. Und genau, bist ja so ein waschechter Berliner dann auch.
Ja, ne? Und ich fing sofort an, jiddische Platten zu kaufen und Bücher und Sammlungen, und Leute schickten mir auch was, die meine Arbeit geschätzt haben. Da war ganz schnell klar, die Systematik, mit der ich jedes einzelne Lied als Schatz in der DDR gesammelt habe, die macht gar keinen Sinn. International ist doch noch sehr viel da.
Ja.
So gesehen hatte ich dann nicht mehr das Gefühl, dass ich unbedingt was festhalten und bewahren muss, sondern dass ich jetzt wirklich nach Gefühl und was mir zufällt, dass ich das ja wohl bewahren muss und will, aber schon auch, weil ich es liebe. Und weniger, um eine Aufgabe zu erfüllen.
Kannst du mal so in einigen Worten beschreiben, was dich so anspringt? Was denn so die Lieder sind, die du liebst und die du magst? Gibt es Themen? Gibt es musikalische Vorlieben?
Naja, bedingt. Also nicht wirklich. Wenn du jetzt zum Beispiel die Form von Gedichten gern magst, könnte sein.
Ja, tatsächlich.
Und das ist auch so, ich weiß es ja. Dann kannst du ja nicht sagen, was generell dich anspricht, ja, sondern hier und da taucht eins auf und du denkst, das musst du festhalten, das musst du erinnern, gegebenenfalls irgendwo vortragen oder in eins deiner Theaterstücke einbauen lassen und so weiter. Und so ähnlich gehe ich da auch ran. Ich kann es nicht generalisieren, weil jiddische Kultur ist entgegen der allgemeinen Meinung keine eindeutige Volkskultur. Punktuell natürlich, wenn es aus einer bestimmten Gegend kam oder aus einem bestimmten Kulturkreis. Das mag ja sein, aber generell ist das weit über die Welt verstreut. Und du findest eigentlich spätestens heutzutage von Hardrock über Jazz bis zu Dorffolklore nach wie vor alles. Auch meine Kollegen, mit denen ich ja international auch gearbeitet habe, wie, weiß ich, Shura Lipowski aus Amsterdam oder der Lawrence Klamberg und Fima Czorny und so, die schreiben ja jetzt alle jiddische Lieder. Darauf wäre ich nicht gekommen. Ich hatte immer das Gefühl, es ist so viel, was verloren zu gehen droht, ich muss es festhalten. Das ist auch, was ich hauptsächlich mache, aber dann habe ich gedacht, das könnte ich wohl auch, und hab eben zum Beispiel das Lied von Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love, ins Jiddische gebracht, wie Tanz mit mirer Liebe bis zum Sof. Und noch einige andere, und habe auch hier und da ein Lied geschrieben. Egal, wie das einer jetzt betrachten möchte, was meine Person angeht, religiös bin ich ja auch nicht wirklich, Ich bin, ob ich will oder nicht, heute ein Teil der jiddischen Kultur in der Welt. Und das ist mir bewusst. Und ja, manch einer will auch wissen, wie ich was formulieren möchte.
Und jetzt hast du ja schon angesprochen, dass eben die jiddische Musik eben auch musikalisch sehr breit aufgestellt ist mittlerweile. Gibt es denn da für dich so persönliche Vorlieben?
Die gibt's doch. Und da hänge ich dann irgendwann in den 15 und 16 bei Tango und Schlager und so. Und da gibt's doch, eigentlich gehe ich damit wieder in das Fach, was mein wirkliches Fach ist. Chanson und Kabarett. Das mit Jazz. Ein bisschen. Das ist einfach sowieso mein musikalischer Stil. Und wäre ich jetzt in Indonesien aufgewachsen, hätte ich all das auf Indonesisch gemacht.
Ja. Also es gibt so einen bestimmten Rhythmus, den du da offenbar im Blut hast.
Den Rhythmus, wo jeder mit muss.
Jetzt hast du mit Jazz nochmal ein spannendes Stichwort für mich gebracht, weil da würde ich gerne nochmal auf deinen Vater zu sprechen kommen.
Werner Josch Sellhorn.
Der ja den, wenn man so möchte, den Jazz in der DDR wirklich versucht hat zu verankern und da er es nicht so leicht hatte.
Ja, er hat es auf mehreren Ebenen nicht so leicht gehabt. Ich kann jetzt nicht die ganze Geschichte so erzählen, aber ich kann zumindest andeuten, dass er doch ganz schön unter Druck gesetzt wurde. Und dazu kam noch ein Hang zum Spätaufstehen und so bestimmte Dinge, die ich leider auch geerbt habe. Und irgendwann haben die ihn dann Ende der 50er unter Druck gesetzt. Also wenn du hier je wieder einen Fuß auf die Erde kriegen willst, musst du uns wenigstens mal Einschätzung geben, was die Kollegen so machen. Dann ist er IM geworden. Also später erfuhr man, dass diese GI oder IM, gesellschaftlicher Informant der Stasi, war, ja, da, und er hat gedacht, er tut dann was Gutes, er kann denen vermitteln, was die Kultur braucht und so weiter. Und das war eine andere Form von Druck. Und trotzdem hat er dann, und dann war er auch für viele Jahre nicht mehr im Kontakt mit denen, hat er dann 1966 als Abendverantwortlicher und Moderator am Alexanderplatz in dieser Kongresshalle, wo große Konzerte stattfanden, da war wieder eins seiner von ihm organisierten Konzerte Jazz und Lyrik oder Jazz, Lyrik, Prosa, also. Und da war der damals ja gerade erst bekannt gewordene Manfred Krug mit drin. Und er hatte von Anfang an, ab 64 oder wann das begann, auch Wolf Biermann damit eingeladen. Nur inzwischen hatte sich die Situation um Biermann ja geändert, nach dem damaligen Parteiplenum. Und der war auch gerade gekascht worden und zum Polizeiverhör oder. Und dann haben die eine Veranstaltung, eine Doppelveranstaltung, einfach nicht angefangen in der Kongresshalle mit der Forderung, man möge Wolf Biermann aus dem Gefängnis entlassen oder aus der Keibelstraße oder wo immer die den da gekascht hatten. Die Geschichte kann man genauer nachlesen, ich bin da jetzt nicht groß vorbereitet hier, aber so ungefähr. Und danach war vorbei für meinen Vater. Zu arbeiten. Er hatte ja zu dem Zeitpunkt noch für Volk und Welt eigentlich diese Veranstaltung gemacht, die große Beliebtheit in der DDR hatten. Na, und dann wurde er freiberuflich bis an die Hungergrenze sozusagen und hat sich dann eben auch alles Stück für Stück gegriffen und erarbeitet und hatte trotzdem viele Kontakte und einen guten Ruf innerhalb der Künstlerschaft und so weiter und hat weiterhin auch Krug vermittelt und Anfang der 70er dann Uschi Brüning entdeckt und protegiert. Na, entdeckt ist vielleicht zu viel gesagt, denn das war Klaus Lenz, aber mit dem hat er auch eng gearbeitet. Und so hat er sich im Laufe der Jahre immer mehr doch wieder etabliert und war immer wieder wichtig für die ganze Szene. Und 72 kamen die dann wieder und haben gesagt, sie haben ja so schöne Kontakte und wir wollen ja auch wirklich, dass die Kultur hier vorangeht. Da fühlte er sich geehrt und hat wieder ihnen berichtet, was für die Kultur gut wäre. Und das ging dann bis 76. Da wurde er gebeten, nach der sogenannten Biermann-Petition, also Petition ist zwar eigentlich eine Bitte, aber es war ein Hammerschlag in der DDR, wo dann so viele Künstler sagten, nee, also der Biermann muss wieder reingelassen werden in die DDR. Nicht einfach ausgebürgert werden, wo kommen wir denn da hin und so weiter. Und dann wurde er gebeten, können Sie bitte bewirken, dass die und der, zum Beispiel Uschi Brüning oder Luden Petrowski, dass die ihre Unterschrift zurückziehen. Und da hat er dann dem Stasi-Kontakt hat da gesagt, das kann ich nicht. Ich habe ja selber unterschrieben. Und damit endete diese Geschichte. Mhm. Und dann hatte er inzwischen, und dann kam das große Ausbluten, immer weniger waren noch da. Er hat dann mit Distelmann noch gemacht und er ist dann auch im Westen und noch verschiedenen Leuten. Und wir fingen ja dann an, Anfang der 80er Jahre. Dann gab es Vorträge, Schallplattenvorträge. Er hatte ja dann immer Kontakte im Westen und hat von Louis Armstrong bis Pink Floyd alles vorgestellt. Und dass das so einen Zulauf hatte, war zwar einerseits die Qualität seines Vortrages, aber andererseits war es auch, dass man die Westplatten auch mal richtig sehen wollte. Mhm. Und davon hat er sehr, sehr gut in 80ern gelebt. Und im Rahmen dieser Veranstaltung hat er immer noch Konzerte auch organisiert, auch verschiedene Jazzkonzerte. Aber wie gesagt, da ging ja einer nach dem anderen in Westen. Hat auch mit Uschi noch gemacht und so. Und dann, haben wir dann einen jüdischen Abend gehabt. Er hatte sowieso literarisch immer einen jüdischen Abend, wo er dann jiddische Platten abgespielt hat. Und die habe ich dann ersetzt, ab Anfang der 80er. Mhm. Weil ich sage, ich kenne das Lied. Rivkele, du bist mein Leben, bist mir will. Naja, und so, dann haben wir so diesen Abend gemacht. Und in der Zeit war das noch durchaus unüblich. Und wir hatten Leute im Publikum, die meldeten sich, ich habe früher bei Juden gearbeitet, ich habe ihnen nichts getan, so Ältere, ja. Und solche, also es gab immer schräge Geschichten in dem Zusammenhang und auch immer die Forderung, sich von Israel abzugrenzen, dem wir auch nicht nachgekommen sind, weil in der DDR war ja jeden Tag, so eine Berichte, wie wir heute über Israel lesen können, gab es in der DDR jeden Tag in den wichtigsten Zeitungen. Mhm. Es war immer nur der Aggressor. Ah, ja. Das spielte schon eine Rolle, das habe ich damals gemerkt. Aber dann, wie gesagt, in den 80ern fing ja diese Folklore-Boom schon langsam an. Und in den USA hatten die Enkel der ehemaligen jiddischen Straßen- und Hochzeitsmusiker, also die sogenannten Klezmer-Musiker, was übrigens in 20er Jahren noch ein Schimpfwort war. War kein richtiger Musiker, aber so ein Klezmer.
Ah ja.
Diese Enkel, die hatten sich dann dafür interessiert und es entstanden verschiedene Gruppen in dieser Richtung. Man grub die alten Sachen wieder aus. Und ich sang weiter das, was ich so eingesammelt hatte und sah mich dann Mitte der 80er halt so in einer Szene. Aber jetzt habe ich völlig vergessen, was du ursprünglich gefragt hast.
Ich auch, weil es wirklich sehr interessant war.
Es ging um meinen Vater. Dann noch bis zu seinem Tod 2009 den jüdischen Abend gemacht, in verschiedenen Formen, mit Walfriede Schmidt oder auch ohne ihn dann ein anderes Manuskript, das war auch schön, mit Ernst Konarek in Stuttgart und so weiter.
Mhm. Aber das heißt, was dein Vater im Grunde für den beim Jazz erlebt hat, und du hast dann in den 80ern angefangen mit der jiddischen Musik und der jiddischen Kultur. Da gab es von DDR-Seiten durchaus auch so einen Versuch, das Künstlerische dann abzuzwacken von dem Politischen, was eventuell auch dahinter stand. Also das bewusst zu trennen. Kann man das so sagen?
Vielleicht kann man das so sagen. So ganz genau war das nicht klar, zumal es ja auch lange Phasen gab, wo man das schon in einen Topf warf. Also selbst Lineal Dadi war jahrelang eher unerwünscht mit ihren jiddischen Liedern. Obwohl die nun eindeutig an der Seite des Weltsozialismus gestanden hat. Und also es gab zumindest es war ulkig. Manchmal waren die jiddischen Lieder okay, aber hätten angeblich keinen Bezug zu Israel. Mhm. Wurde auch gerne kolportiert, was ja auch wahr ist, dass in Israel das nicht besonders gemocht wurde, weil es nach den alten mittelalterlichen Ghettos klang oder irgend sowas. Mhm. Das ist zwar einerseits richtig, andererseits gab es dennoch natürlich eine große jiddische Kulturszene in Israel. Das kriegte ich dann auch alles spätestens über Sarah mit, weil die viele Kassetten bekam von Freunden von dort. Mhm. Und so. Naja, und ab den 90ern war ich ja dann oft dort. Und es war immer eine Szene da, die sich für meine jiddischen Konzerte interessiert hat. In der DDR war das aber irgendwie doch getrennt und so war es. Dann schön, wenn ich ein schönes hebräisches Lied hatte, wollte ich das dann auch unbedingt singen. Ich muss sagen, als bei mir die Konzerte mehr waren, würde ich sagen, 3/4 davon waren in evangelischen Kirchen.
Okay.
Auch in Clubs, auch in Awabe, aber in evangelischen Kirchen.
Mhm. Weil man sich dort besser, also nur, dass ich das verstehe, weil es dort so ein bisschen ein Schutzraum war auch und man sich da so ein bisschen freier artikulieren konnte auch.
Also das kann eine Rolle gespielt haben, aber dazu kommt noch, dass gerade die evangelische Christenheit irgendwie einen pro-israelischen Hang hatte, muss ich leider sagen. Ich glaube, jetzt ist es nicht mehr so. Mhm. Aber damals, es gab auch einige Leute, die sehr viel dafür getan haben, dass zu dem, ja, wie soll man sagen, Staat non grata, Israel, in der DDR, die hatten ja keine diplomatischen Beziehungen und nichts, dass man aus den Kirchen heraus sehr wohl Beziehungen pflegte. Zum Beispiel fällt mir da ein, der Pfarrer Rudi Panke, der bis heute unermüdlich an dieser Art Verständigung arbeitet. Und die, das sind Leute, die ich eben auch damals kannte. Mhm. Zur gleichen Zeit, und das hat sich bis in die 90er, 2000er Jahre erhalten, gab es auch immer viele Leute, die glaubten, wenn sie in ein Konzert mit jiddischen Liedern gehen würden, dann würden sie was Gutes für die Vergangenheitsbewältigung tun. Also da war oft sogar ein Unverständnis, ach so, die Juden in Deutschland, die deutschen Juden, die haben gar nicht jiddisch gesprochen. Und dann gab es viele, viele Missverständnisse oder sowas. Na, wenn sie kein richtiger Jude sind, haben sie uns ja was vorgemacht. Kann man ja dann nur sagen, oh, ein Jacques Brel-Lied darf ich auch nicht singen, ne?
Weil du kein echter Franzose bist.
Hallo, Franzose, Jacques Brel, das ist ein Belgier, hallo.
Ja, ja, okay.
Und so weiter, verstehst du? Hm. So geht's ja nicht.
Ja, das stimmt. Jetzt würde ich noch kurz einen kleinen Schlenker machen, weil du ja auch tatsächlich noch City Swing machst auch. Also nochmal in eine andere Richtung gehst und nochmal eine Kultur, dich einer Kultur widmest, die es ja auch schwer hat im Moment.
Ja, schwer hat im Moment. Das ist
also nicht so, nur im Moment, im Grunde ja, hat die dies, ne? Aber
wobei, das muss man alles ein bisschen vorsichtig angehen, den heutigen Hype um, wer ist das größte Opfer im Land, so geht das auch nicht. Aber ich habe vorhin nämlich vergessen auszuführen, dass mein Vater ja unbedingt wollte, dass ich nicht mit Gitarre alleine oder mit der Geigerin Jenny Kühn, wie ich damals, nur arbeite, sondern auch mit Jazzmusikern. Und hat er ja lange dran gearbeitet. Und als die Mauer aufging und seine ganzen alten Freunde wie Hermann Anders wieder da waren oder wieder man Kontakt haben konnte, da haben wir dann 92 eine Band gegründet. Und das war eine Mainstream-DDR-Jazzband, die aber dann mit mir jiddische Lieder spielte. Und das hat auch Preis der deutschen Schallplattenkritik gegeben und alles Mögliche. Da die jiddische Kultur ja keine Folklore einfach nur ist, wie oft fälschlich angenommen wird, sondern es gerade auch große Einflüsse des Swing gibt, vielleicht sogar umgekehrt, vieles aus der jiddischen, wie sagt man, Popmusik der russischen Städte hat den Swing in Amerika mitgeprägt. Mhm. Gar kein Wunder, das ist wieder eine ganz große Geschichte, wie viele da ausgewandert sind und so weiter. Und nicht umsonst sind dann die berühmtesten Lieder eigentlich Swing-Titel wie Bei mir bist du schein, bei mir hast du rein. Natürlich gab es dann schnell englische Versionen und so weiter. Also das geht richtig, das passt richtig gut zusammen. Und noch besser als die Jazzband, die ich da hatte, stellte sich heraus, geht's ja mit diesem Sinti-Swing-Rhythmus. Und nun kannte ich die Sintis ja auch schon von klein auf, weil ein Freund von meinem zweiten Papa, dem Stiefpapa Herbert Wöltke, war noch aus der alten Urania, also eine populärwissenschaftliche Organisation, war Reimer Gilsenbach. Ja. Mit dem war ich als Kind, waren wir dann sozusagen zwei Familien immer unterwegs und im Sommer so mit Paddelbooten und so weiter. Und der hat viel erzählt und der hat auch damals Kinderbücher gemacht und populärwissenschaftliche Bücher.
Und der hat ja, glaube ich, auch diese Ed und Unku Wiederbelebung organisiert sozusagen.
Genau, das hat er gemacht. Und er hat dann Lesungen gemacht und da war ich ja erst 8, 9, 10. Und bei den Lesungen haben zwei junge Sinti mit ihm gespielt. Und das sind tatsächlich die beiden Onkels von Janko Lauenberger, mit denen ich heute wieder spiele. Die sind jetzt nicht mehr so jung.
Genau, also nur für alle, die noch nicht so genau Bescheid wissen. Es gibt eine Folge, eine Podcast-Folge schon über Ede und Unku. Und Unku, die Protagonistin aus diesem Kinderbuch, ist eben ein Sinti-Mädchen. Und das beruht wiederum auf einer wahren Geschichte. Und Unku heißt eigentlich Erna Lauenberger. Und da gibt es eben auch von ihrem Großneffen.
Janko, du
Janko,
von
genau,
Janko.
Ist das der Großneffe?
Der Band.
Genau, von dem gibt es eben ein Buch, wo er diese Geschichte eben, diese wahre Geschichte von Edo und Unko aufarbeitet. Also da gibt es eine Podcast-Folge zu, die könnt ihr euch anhören. Und jetzt gehen wir nochmal zurück, wie du die kennengelernt hast. Genau, du hast sie auf einer...
Das war's schon. Also durch die Lesung, die der Reimar Gilsenbach gemacht hat, ja. Da lernte ich auch, dass es Sinti heißt und nicht Zigeuner. Hm. Aber es war damals nicht mit diesem Furor, mit dem heute das bekämpft wird. Ich bin auch begeistert, dass Janko dieses Buch da gemacht hat und es ist auch super. Wobei manche Sachen, die da drin stehen, verstehe ich jetzt nicht. Er und sein Papa bringen mir dieses schöne Lied bei, ein Sinti-Volkslied, was durch Schnuckenack Reinhardt nochmal bekannt wurde. Kajas Kamiripini, Kajas. Und so. Und dann schreibt er in sein Buch rein oder lässt reinschreiben, es war wohl eine Co-Autorin auch dabei. Ja, wir dürfen nur wir selber das singen und geben das niemandem anders raus und so. Da gibt's Widersprüche und die kann ich prinzipiell allerdings verstehen. Je mehr Gatsche, nicht Sinti oder nicht Roma, dort eindringen in die Kultur, desto angreifbarer ist sie ja, wenn es mal wieder andersrum kommt. Das hört sich ein bisschen schräg an, ja. Aber ich meine, das hat mich daran erinnert, dass irgendwelche Arschlöcher in den KZs, die was zu sagen hatten, Kommandant und so, ich kann jetzt keine Namen nennen und außerdem sollen diese Namen vergessen werden, die haben sich extra Jiddisch beigebracht, um zu hinterfragen, was da vielleicht irgendeiner von diesen Leuten ausheckt und so. Also aus der Geschichte kommt diese Zurückhaltung. Und nun gibt's ja bei den... weder bei den Roma noch bei den Sinti viel Aufzeichnung, viel Schreiben und so, ist alles mündlich. Jedenfalls, als wir erstmal fingen, das war aber erst viel später, ich habe sie immer gekannt und die Gruppe Sinti Swing in Berlin war ja die einzige in der DDR, die ich weiß, die solche Musik gemacht hat. Es gab ja auch nicht so viele Leute da. Erst 2008... Da haben wir die erste Aufnahme miteinander gemacht und seitdem immer wieder Konzerte und alle sagen, du singst viel besser, wenn du mit denen spielst. Ja, weil ich dann dieses, also was mir eh liegt, das Schlagerige noch verjesse und wenn ich dann eben singe, Zug verwus, bis die mir Rase teile. Das kann ich ja, das geht eben, wenn es richtig schwingt, dann kann ich das.
Ja, jetzt gibt es aber noch eine Person, mit der du auftrittst, sehr viel. Das ist natürlich auch die, über die wir uns dann letztlich auch kennengelernt haben. Und das ist Bettina Wegner. Die große Liedermacherin, die ich auch noch unbedingt für diesen Podcast gewinnen möchte. Und sie hat auch eigentlich schon zugesagt, wir müssen nur mal einen Termin finden. Ich freue mich schon sehr auch auf das Gespräch. Also Bettina Wegner und du, ihr tretet eben auch zusammen auf. Wie habt ihr euch denn kennengelernt?
Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich war ein kleines Kind. Und Ich meine, es war vielleicht in Hirschgarten bei einer der Partys von Klemi de Wroblewski. Aber wie gesagt, war ich ja noch ein Kind. Später war ja mein Vater ihr Manager. Mhm. Also in der Zeit, wo er dann Freelancer werden musste, nach 66. Ja. Das war auch die Zeit, wo Bettina anfing. Und ich glaube, ab Anfang der 70er oder 72 oder so haben die dann auch Abende gemacht. Später, als Bettina nicht mehr so gelitten war, wurde das Programm zu einem Geheimprojekt. Da stand nicht mehr Bettina Wegner singt oder Lieder oder so, sondern da stand Kurt Tucholsky und Songs von heute. Werner Josch Sellhorn und Sängerin oder irgendwie sowas.
Ach, tatsächlich?
Ja, aber alle haben gewusst, was es ist.
Okay.
Und so konnte sie dann noch eine Weile machen, ab 76, also nach 76, aber dann war es ja auch bald vorbei. Mhm. Und dann hat die DDR gesagt, Mensch, durch die eine, aber das wird sie alles selber genauer erzählen. Wer weiß. Na, und so, das habe ich natürlich alles so miterlebt, hautnah. Und genau als ich anfing, auf die Bühne zu gehen, war sie im Westen. Wir kannten uns natürlich. Und als die Mauer aufsprang, haben wir mit meinem Vater gleich gemeinsame Veranstaltungen gemacht. Und sie und ich, wir sind dann dabei geblieben. Dann hat sie ja lange mit Late Passage gespielt und so in den 90ern und 2000ern am Anfang. Und dann brauchte sie für irgendeine Gelegenheit meinen Freund und Gitarristen Jens-Peter Kruse, alias El Alemán. Und dann hörten die auch nicht mehr auf, miteinander zu arbeiten, was ganz einfach für mich war. Ich konnte da immer mit rein.
Ja.
und dann kam die Abschiedstournee im Jahr 2007 von Bettina, weil sie mit dem Rücken und das Reisen und das ging alles nicht mehr. Und der Vater musste zu ihr ziehen, kurz danach auch. Das war schon absehbar. Und da waren, dann war es vorbei. Und dann gab es noch eine Möglichkeit des Bettina-Auftritt. Keine Reisen, möglichst nicht. Und paritätisch mit mir, dass er nur die Hälfte singen muss.
Okay.
Und da haben wir dann in der Wabe weitergemacht und dann warst du dann recht bald
und,
da.
Genau, und gibt seit Jahren das Wiederholungskonzert vom Wiederholungskonzert, was ich super finde und die Leute wollen das ja auch hören. Die
ja, wir ja wollten eigentlich nur ein Konzert machen zur Herausgabe eines 5er-CD-Package, an dem ich lange mitgearbeitet habe und es dann fertiggestellt. Also das habe ich eigentlich erarbeitet so mit dir. Und dann kam es raus und seitdem hat die Wabe nicht mehr locker gelassen, bis vorher,
ja. Ja, aber das kann ich schon mal sagen, sie lässt auch weiterhin nicht locker, sobald es wieder möglich ist.
Ja.
Habe ich euch gerne wieder, ich euch gerne wieder in der Wabe. Neben Bettina gibt es ja aber noch eine Frau, weil ich die halt auch kenne, mit der du ja auch zusammenarbeitest, das ist Sharon Brauner. Wie bist du denn mit der zusammengekommen?
Wir, als die Mauer aufgesprungen war, da kannten wir uns dann schon ziemlich bald, weil ich war auch bei den jüdischen Kulturtagen und man hat so wahrgenommen, was Kollegen auf dem ähnlichen Feld machen. Und sie ist natürlich, passt so sehr zu mir, weil sie ja, also für meinen Geschmack, weil sie ja nicht nur gut aussieht, sondern so eine tolle, jazzige, klare Stimme hat, was zu meiner ulkigen Stimme natürlich immer gut passt.
Ja.
Und auch so tolle Musik mit Phrasierung und Jazzmusikern und so weiter. Und so haben wir uns dann so im Laufe der Jahre immer mal gesehen und sehr gefreut, uns zu sehen. Und dann hieß es von beiden Seiten, irgendwann machen wir auch was zusammen. Na, was so Kollegen sagen. Und dann kam es irgendwie nicht dazu. Aber 2015, als ich mit Daniel Weltlinger, diesem tollen Geiger, der sozusagen mir aus dem Herzen spielt, obwohl wir auf entgegengesetzten Seiten der Welt aufgewachsen sind, mit dem ich auch dann viel aufgenommen habe und arbeite. Mit dem war ich zusammen in New York bei dem ersten Fest der jüdischen Sprache oder jiddischsprachigen stadtweiten Festival. Ich hatte echt angenommen, die haben sowas schon vor 100 Jahren gemacht, aber es war tatsächlich das erste. Da wussten wir dann plötzlich, dass wir in derselben Stadt gerade sind und dachten, wir müssen uns mal treffen. Und dann gab es auch diesen großen Abend, wo alle Kollegen nacheinander aufgetreten sind und danach standen Daniel, Sharon und ich am Hudson River und noch im selben Jahr begann unsere Zusammenarbeit und es sind ja nun auch schon wieder 6 Jahre.
Ja.
Und ich bin ganz glücklich, dass das immer weitergeht.
Und jetzt ist ja momentan alles ein bisschen schwierig, aber da hoffen wir ja, dass es bald vorbei ist. Wie kriegst du denn in normalen Zeiten diese ganzen verschiedenen Projekte unter einen Hut?
Also das war ehrlich, die Wahrheit ist, ich bin ja schuld an der Pandemie.
Ach so.
Nicht, dass ich wollte, dass irgendjemand stirbt, das nicht. Aber ich habe Ende 2019 gesagt, Ramay, das ist so anstrengend alles. Und ich bräuchte mal eine Pause.
Verstehe.
Ganz ernsthaft habe ich mir das wirklich gewünscht. Und dann ist die gekommen. So eine Pause habe ich nicht gewollt. Es war anstrengend. Es ist ja nicht nur Sharon und nicht Bettina und meine eigenen Programme. Ich habe Lesungen mit Musik, mit Ditte von Arnim, mit Salomea Genin, mit Walfriede Schmidt. Dann Konzerte mit Trio Shaw. Und da wiederum eins mit deutschen Kabarett-Chansons und eins mit jüdischen und russischen Liedern, die dann auch Gennady singt. Ich habe ewig schon Chanson Total, schon seit den 90ern mit Susanna,
ja,
mit der schönen dunklen Stimme. Also ich hatte immer viele Kollegen. Ich bin auch wirklich, das muss ich schon sagen, und es gereicht mir gar nicht immer zum Vorteil, ich bin eine integrative Person. Ich will immer, alle sollen alles zusammen machen. Ich weiß, das ist oft auch ein bisschen beknackt von mir. Aber so sieht dann auch mein Kalender aus. Und diese alles unter einen Hut zu kriegen, war tatsächlich anstrengend. Und so schrecklich ich jetzt das alles finde, was jetzt so auch weltweit und ja, was auf uns zukommen könnte noch, wirtschaftlich und so weiter, so sehr genieße ich aber auch diese von mir ursprünglich mal gewünschte Pause. Mhm. Hoffentlich kann mir die Welt vergeben, dass ich schuld bin.
Aber du hast die Pause ja auch ganz gut genutzt, oder?
Nein, weil ich einfach nicht aufhören kann.
Ja.
Wenn Salomea Genin sagt, ihr Gesamtmanuskript auf Englisch müsste doch von ihr eingelesen werden, ansonsten hat es ja gar keinen Sinn mehr, am Leben zu bleiben, dann muss ich es ja machen.
Ja.
Es ist aber interessant, and improves my English. Oder wenn wir eben die Möglichkeit haben, 3 Lieder für ein CD-Projekt aufzunehmen und doch ein kleines Geld zu kriegen, mache ich natürlich. Mhm. Was ich eigentlich machen will, habe ich immer noch nicht geschafft. In Wirklichkeit will ich zu Herzen gehende, trotzdem leicht kabarettistische und dann auch noch schön klingende Lieder aufnehmen und vorher selbst schreiben, ganz alleine. Und die schön instrumentieren und machen. Ja, mal sehen, wenn ich mal alt bin, mache ich das.
Das dauert ja hoffentlich noch ein bisschen. Also nicht,
das wäre übrigens dann auf Deutsch. Warten, aber das auf Deutsch, Englisch, ja, so in der Richtung. Ja. Das ist mein eigentlicher Wunsch, aber das erinnert mich alles so ein bisschen, mein eigenes Leben, an dieses, also könnte man jetzt auf den falschen Dampfer kommen, aber es gibt ein Lied von Thomas Wojtkiewicz und Hermann van Veen auf Deutsch. Da war ein Mann, der wollte so gerne nicht mehr leben. Und er will einfach jetzt weg hier, das ist alles zu anstrengend. Nur vorher müssen noch die Kinder groß werden und die Frau und dann muss man das noch fertig machen und den. Und als er dann endlich sich ersaufen gehen will, da ist er da an dem Steg ein ganz einsamer Hund. Nun muss er den pflegen.
Ah ja.
Also ich nehme an, so werde ich sehr alt werden.
Das heißt, es gibt immer ein Projekt, was dann doch noch nicht abgeschlossen ist.
Etwas schräg ausgedrückt, aber ja, so.
Das ist doch ganz wunderbar. Ja, vielen Dank, Carsten. Das war ein schöner Einblick, ein schöner Rückblick. Für mich auch ein sehr, sehr spannender Einblick, vor allem nochmal so ein bisschen in diese Verquickungen und Zusammenhänge, wie Musik und Politik in der DDR vor allem auch funktioniert hat oder eben auch nicht funktioniert hat. Mhm. Das hat mich sehr gefreut. Ich wünsche dir für alle künftigen Projekte alles Gute und hoffe, dass wir uns, wie gesagt, bald mit Bettina in der Wabe wiedersehen.
Ja, da freue ich mich so drauf und es muss bald geschehen.
Ja, ich bin sehr zuversichtlich, genau. Also herzlichen Dank für das Gespräch und ja, danke.
Danke, lieber Marc.
Das war sie, die 55. Ausgabe meines Berlin-Kultur-Podcasts. Ihr könnt natürlich wie immer Kommentare hinterlassen in den Social Media Posts zu dieser Folge oder ihr schreibt eine Mail an mark@kulturfritzen.net. Ich freue mich schon auf nächsten Sonntag, da gibt es dann schon die nächste Folge und ja, wünsche euch bis dahin alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören.
Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.